Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir versuchen mit unserer Forschungs- und Innovationspolitik, gerade auch in dem Bereich der neuen Medien, Akzente zu setzen. Und ich würde mich freuen, wenn Deutschland auch ein Land wird, und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass gerade bei diesen Hochgeschwindigkeitsanbindungen weit vorne ist. Dazu müssen wir auch verschiedene staatliche Frequenzen freigeben. Ich freue mich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier heute auch vertreten ist und gerne abgibt, was man an digitaler Dividende denn so gehortet hat. Und insofern würde ich sagen, der Abend bietet viele Möglichkeiten, sich über Fortschritt, Innovation und das Voranbringen Deutschlands zu unterhalten in einer Zeit, wo jede Investition sehr willkommen ist.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche bei der CDU Media Night in Berlin. Mal abgesehen davon, dass sie die Frequenzfrage etwas tendenziös darstellt, hat sie natürlich recht, wenn man bei einer solchen Gelegenheit wie der CDU Media Night ins Gespräch kommen kann mit der Politik und mit Medienschaffenden. Genau das habe ich wahrgenommen. So hören Sie heute Bernd Neumann, unseren Kultur- und Staatsminister, Dieter Gorni vom Verband der Musikindustrie, Johannes B. Kerner, er spricht für sich, und am Telefon zugeschaltet der Medienanwalt Christian Scherz. Und das alles in der Medienmagazin-Ausgabe vom 30. Mai 2009. Und natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Ich weiß nicht, ob das Masochismus war, sich diese Pop-Klassik-Variante von Tenören vortragen zu lassen oder vielleicht auch nur eine Ehrerbietung an die Lebensjahre der Kanzler in der DDR für diese Karat-Komposition oder weil es inzwischen vielleicht auch ein deutsch-deutsches Lied geworden ist. Jedenfalls gehörte es zum kulturellen Bestandteil der CDU Media Night in der Parteizentrale diese Woche, wo es nicht nur kulturell, sondern auch medial zuging. In einer Person verkörpert dies in Personalunion sozusagen kein besserer als der Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann, der zuerst in einer Rede sehr feierlich wurde und dann aber zu einem knallharten Medienthema kam.
60 Jahre Bundesrepublik, das heißt auch 60 Jahre Presse- und Meinungsfreiheit. Und dazu heißt es im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Meine Damen und Herren, vor 60 Jahren konnten die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht in Ansätzen ahnen, welche technischen Revolutionen gerade im Bereich der Medien später stattfinden und dass durch diese die Essentials von Artikel 5 Absatz 1 durchaus in Gefahr geraten können. Ziel ist eine Medienordnung, die die Bedeutung der Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut gerecht wird, sowie Meinungsvielfalt und Qualität sichert. Eine der größten kulturellen Herausforderungen in unserer digitalen Welt ist der Erhalt des Schutzes von geistigem Eigentum, der originären Existenzgrundlage von Künstlern, Kultur- und Medienschaffenden. Durch Raubkopien und Zweckentfremdung des geistigen Eigentums entstehen jährlich Schäden in Milliardenhöhe, die die Existenz von Künstlern und entsprechenden Unternehmen bis hin zu den Verlagen bedrohen. Das dürfen wir so nicht hinnehmen. Mittlerweile haben andere Länder wie Schweden und Frankreich vorgemacht, wie man der Internetpiraterie einen Riegel vorschiebt. Wir werden sehen, wie sich insbesondere das kürzlich verabschiedete französische Modell der Verfolgung und Ahndung von Urheberrechtsverletzungen im Internet bewährt. Auch auf meine Initiative hin wurde in der vorletzten Woche beim Europäischen Kultur- und Medienministerrat das Thema Google behandelt. Das Verfahren von Google, etwa 2004 begonnen, die Bücher amerikanischer Bibliotheken einfach ohne Einwilligung der Autoren und Rechteinhaber in Massen einzuscannen und ins Netz zu stellen, widerspricht den fundamentalsten Überzeugungen von Urheberschutz und geistigem Eigentum sowie europäischen Gesetzen in allen Ländern der EU.
Das ist zunächst erstmal natürlich Theorie. Ich ging nach der Rede zu ihm, zu Bernd Neumann, und fragte, was denn die Bundesregierung gegen Google oder internationale Piraterie eigentlich machen könne.
Naja, was mein Ziel war, und das ist erreicht, dass in der EU diese Thematik überhaupt eine Rolle spielt. Weil eben Schutz des geistigen Eigentums, die Einhaltung des Urheberrechts nicht an den Grenzen aufhört. Diese Problematik können wir an sich nur weltweit, mindestens europaweit in den Griff bekommen. Und gerade bei den jüngsten Vorgängen um Google und dessen unbegrenztes Einscannen von Büchern amerikanischer Bibliotheken und deren Angebot dann später im Internet ist gemeinsames Handeln geboten. Was kann man tun im Rahmen dieses gemeinsamen Handels? Zum einen, dass man im Hinblick auf die Verwertungsgesellschaften, die ja diese Absicht da von Google und die Verträge, eine einheitliche Sprachregelung macht. Das muss ja nicht akzeptiert werden, sodass man da einheitlich in Europa vorgeht. Dass man auch in Gespräche als Europa, als EU mit den Amerikanern kommt. Das heißt, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, aber das erste Ziel ist es überhaupt, dass allen bewusst ist, was geistiges Eigentum bedeutet. Das ist ja durch den Heidelberger Appell nochmal richtig öffentlichkeitswirksam geworden und deswegen war das hilfreich.
Schwebt Ihnen da so eine ähnliche Regelung vor wie in Frankreich, dass man dann auch Menschen bestraft, die sich nicht an Regeln halten?
Eine solche Regelung würde ich sehr begrüßen. Das ist ja diese Olivenne-Initiative. Nun wird gesagt, auch durch die Justizministerin, das ist so eins zu eins nicht umzusetzen, weil wir andere gesetzliche Voraussetzungen hier in Deutschland haben als in Frankreich, gerade auch was die Einhaltung des Datenschutzrechts angeht. Aber die Grundidee, sich an einen Tisch zu setzen, Vereinbarungen zu treffen zwischen Providern, Urhebern, Verwertern, die ist richtig. Und die Frage, welche Möglichkeiten der Sanktionen man dann hat, die muss auch gestellt werden. Also ich kann nicht akzeptieren, dass vieles andere überall woanders geht, nur in Deutschland nicht. Und deswegen müssen wir diese Diskussion forcieren.
Bernd Neumann, der Staatsminister für Kultur und Medien. Gleich haben wir mal einen Praktiker, Dieter Gorni vom Bundesverband der Musikindustrie, der natürlich auch ein berechtigtes Interesse hat oder vielleicht auch nicht berechtigtes, das wird zu klären sein, gegen Internetpiraterie vorzugehen.
Ich zeig dir, wie ich tanz, in deine Augen spiel Musik. Guck mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen.
Die Buchindustrie ist nervös geworden, seitdem es technisch kein Problem ist, mehr Papierbücher elektronisch zu scannen. Im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine Fleißfrage. Bei der Musik ist es ja mit einem Mausklick in Sekunden bereits schon möglich, Musik zu kopieren. Und nicht nur zu kopieren, das Wort Kopier assoziiert ja eigentlich, dass es dann so etwas ist wie ein schlechteres Original. Hier handelt es sich ja um einen Klon, also um ein identisches Duplikat von einem Original. Wobei die Frage ist, was ist Original? Original, was ist Klon, sich ja im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit ja sich nicht stellt. Man erinnert sich an Walter Benjamin, der das schon vor x Jahren mal thematisiert hatte. Dieter Gorny, er ist ja Ex-Viva-Chef und mittlerweile Vorsitzender des Bundesverbandes der Musikindustrie, ist jemand, der besorgte Meldungen bekommt von seinen Verbandsmitgliedern, dass hier tatsächlich auch ein Geschäftsfeld wegbrechen könnte von vielen illegalen Downloads. Und ich fragte ihn bei dieser CDU Media Night, wie seine Forderungen aussehen.
Ich fordere zum ersten Mal das gesellschaftliche Bewusstsein, dass Kreativität, die im Internet umsonst rumfleucht, gegen den Willen der Künstler so organisiert werden muss, dass sie dort normal gekauft werden kann und muss. Und dass, wenn sie geklaut wird, man genauso damit umgeht, wie jemand ein Buch im Laden klaut oder eine CD im Laden. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass das Internet genauso ein Kaufhaus ist, wie andere auch. Und wenn wir darauf nicht reagieren, wir Kultur verlieren. Weil nicht nur die Musiker zu Recht sagen, ich kann nicht mehr davon leben, wenn ich Musik mache, wenn sie sofort danach digital umsonst verfügbar ist. Ich kann keine Bücher mehr schreiben, wenn und ich kann keine Filme mehr drehen. Und da wird es spannend. Wenn man sich die europäische Debatte ansieht, dann stellt man fest, dass gerade diese Industrien von allen als hochgradig wachstumsträchtig gesehen werden. Und dann geht es auch um viele Arbeitsplätze und nicht nur den Künstler, die Künstlerin, die ein Recht darauf hat, entlohnt zu werden. Das Thema ist also sehr viel komplexer und deshalb glaube ich, ist es richtig in diesen Diskussionen nicht nur zu sagen, schaut mal, wie ausgeglichen die Franzosen da mit dieser Erkenntnis umgehen, sondern auch zu sagen, wir müssen das den Leuten auch beibringen, dass wir es mit dem Internet nicht nur mit einem anarchischen Freiraum zu tun haben, sondern mit einem Medium, das werden wir noch lernen, das alles kann. Fernseh gucken, ermöglichen, Bücher lesen, Filme angucken und ähnliches mehr.
Was unterscheidet die jetzige Zeit von der analogen Zeit, als wir noch alle mit dem Kassettenrekorder uns die Kassetten, die Musik kopiert haben?
Die Beschleunigung. Die analoge Zeit war im Grunde genommen zeitlich abhängig von dem, was man kopieren wollte. Es hat ja immer Schwund durch Kopie gegeben. Nur das Herstellen einer Kopie dauerte halt so lange wie der Tonträger, den man kopieren wollte. Dieser Zeitvorsprung, der auf einmal entstanden ist, dass die Kopie schneller vonstatten geht als das Anhören des Originals, sorgt natürlich dafür, dass in Verbindung mit der 1:1 Qualität auf einmal Klone entstehen und explosionsartig. Und das ist natürlich etwas anderes. Und das muss man auch so sehen, wir hatten früher einen Unterschied zwischen dem Bereich, in dem kopiert wurde, Tonbandgeräte, Kassettenrekorder, und dem Bereich, in dem gekauft wurde. Jetzt ist auf einmal alles in einem Segment, gekauft werden soll im Internet und gleichzeitig kann man immer noch umsonst ran. Also diese Entwicklung, mit der wir da konfrontiert sind, ist explosionsartig. Wenn Sie sich vorstellen, wer hätte einem vor 10, 15 Jahren geglaubt, wenn man gesagt hätte, Fernsehen, das hängt man an die Wand wie ein Bild. Oder Telefon, das ist wie ein kleiner Computer, da tippt man nur noch drauf, da gibt es gar keine Schalter mehr. Jeder hätte gesagt, glaube ich nicht. Und wir finden es heute ganz normal. Heute heißt das Flachbildschirm und iPhone. Und wenn man mal sieht, wie schnell das gegangen ist und sich dann vorstellt, wie schnell die Quantensprünge technologisch kommen, muss man immer mahnend den Finger heben und sagen, wir müssen lernen, mit diesem Tempo mitzudiskutieren, gesellschaftlich wie politisch. Und deshalb sind solche Veranstaltungen auch sehr wichtig.
Sie haben gesagt, es wurde früher auch kopiert, aber offenbar entgehen jetzt der Musikindustrie dadurch mehr Millionen, sage ich mal, als früher durch das Kopieren die Leute animiert waren, vielleicht das Original zu kaufen, weil es von der Tonqualität ja natürlich besser war, sich eine Schallplatte zu kaufen, als den 7. Mitschnitt auf analoger Kassette. Wie groß ist denn der Schwund?
Wir haben immer noch auf einen legalen Download bis zu 10 und über 10 illegale. Wir haben ja das Phänomen, dass die Kopie damals oder auch die Kopie heute gar nicht mal so sehr das Problem. Sie sind haptisch. Das heißt, ich kopiere eine CD, das ist ärgerlich, wenn ich sie danach selbst kopiert zum Kauf anbiete. Aber das wirkliche Phänomen ist das Datenstreaming im Internet, wo ich auf Knöpfe drücken kann und dann Gigabytes runterbekomme. Das ist die eigentlich große Gefahr, die eben jetzt glücklicherweise eben auch erkannt wird für die Buchkultur, für die Filmkultur, für alle Bereiche, deren Produkte, die auf Ideen basieren, digitalisierbar sind. Und da merkt man auch, dass die Musik sozusagen die Speerspitze gebildet hat, auch sehr tastend, auch ausprobierend. Und ich finde es immer noch beeindruckend, wie wir im Bereich der Musikindustrie sehr lange diskutiert haben, ob man die Leute überhaupt verklagen sollte. Und wie selbstverständlich jetzt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt, natürlich werden wir sofort verklagen. Das heißt, das sind Lernstrecken. Und da ist es wichtig zu zeigen, schaut mal, es betrifft immer mehr und es betrifft immer mehr unsere kulturelle Identität. Und wenn wir da nicht lernen, das in eine Balance zu bringen, und das finde ich ja so spannend an dem französischen Modell, nicht die Sanktionen, nicht die Art und Weise der Strafverfolgung, sondern die Präambel, die sagt, Achtung, Hochtechnologie und Inhalte bedingen sich. Wir sind eine Technologienation, wir sind aber auch eine Kulturnation. Wir müssen lernen, dass beides ohne einander nicht mehr auskommen kann. Und wenn wir das nicht lernen, werden wir unsere Kultur genauso wie unsere Wirtschaftskraft verlieren.
Nun kann ich mich aber erinnern, dass es im Kino schon seit 2003, glaube ich, seit dem 13. September, Spots gab, wo Raubkopierer im Gefängnis gezeigt wurden und die Kinder kamen immer singen. Das ist der Klassiker. Warum gilt das nicht für Musikkopien?
Das geht natürlich im Prinzip auch, aber ich glaube, da muss man es auch intelligenter machen. Das Problem beim Film war ja immer, man konnte leicht entsprechende Spots zeigen, weil die simpel notwendige Zeit, um sich einen Film downzuladen, für die meisten einfach zu groß war. Wenn sie jetzt auf einmal sehen, dass sie auf iTunes auch Filme leihen können, wie schnell das geht, dann merkt man deutlich, das rutscht in die Musikgegend und das heißt auch, ich muss Aufklärung betreiben. Ich muss in die Schulen, ich muss an die Lehrer und an die Schüler und sagen, was passiert eigentlich wirklich? Wir gehen ja sehr, sehr kindlich mit dem Phänomen um, sei es, Bagatelle ist doch nicht schlimm, sondern was heißt das eigentlich wirklich für unsere europäische Wirtschaft, für unsere europäische Kultur und für unsere Zukunftsmöglichkeiten? Denken wir das doch mal ernst in allen Branchen. Und dann wird den Leuten auch klar, dass man da sensibler mit umgehen muss. Und da, glaube ich, nutzt das Einsperren im Spot weniger als die bewusste Debatte an allen Ecken. Und ich stelle ja selber fest und sage das auch immer, dass man auch in den Feuilletons sieht, dass nicht zuletzt deshalb, weil Zeitung selbst betroffen ist, auf einmal eine ganz andere Meinung herrscht zum Thema Pirate Bay oder der Forderung des Sperrens von Internetseiten für Kinderpornografie und ähnlich, wo gesagt wird, weg mit dieser Chimäre, das ist ein toller Anarchie-Freiraum, sondern das ist eigentlich, sagen wir es mal so, auch ein Pfuhl düsterster Dinge und wir müssen uns dem einfach als Gesellschaft stellen. Damit meine ich ja nicht, wir müssen alles regulieren, sondern wir müssen nur eine Debatte führen.
Aber Sie fordern in Flensburg für das Internet, also eine Sündenkartei. In Frankreich, glaube ich, bekommt man das Internet gesperrt, wenn man viermal dabei erwischt wird.
Wie auch immer, ich glaube, die Art und Weise ist da gar nicht so wild. Das Spannende daran ist nur, es steht ja heute schon in den Serviceverträgen drin, dass wenn Sie beim illegalen Download erwischt werden, wann der Anbieter abknipsen kann. Sie haben ja heute schon, wenn Sie eine bestimmte Flatrate haben auf dem iPhone, ab einer bestimmten Anzahl von Zugängen zum Internet werden in die Daten komprimiert. Es gibt das ja. Technologisch ist das möglich. Und ich finde das weitaus charmanter, als Leute zu verklagen, um einfach zu sagen, so wie das ja auch üblich ist, du bist bei Rot über der Ampel fahren, gib mir jetzt einen Monat deinen Führerschein. Und genauso müssen wir lernen, dass das Internet eben nicht nur ein Seitenmedium ist, sondern Bestandteil unseres Lebens ist. Und wenn ich mich da nicht anständig verhalte, sozusagen darfst du eben eine Zeit lang nicht. Das, was dann immer entgegengehalten wird, freier Informationszugang, ist natürlich gelogen. Wenn Sie nicht einen Anschluss kaufen können, haben Sie auch keinen freien Informationszugang. Will sagen, Sie haben immer noch die Hürde, dass sie Kunde werden müssen. Und da kann man genauso gut sagen, wie sie Ladenverbot bekommen, wenn sie eine CD im Laden kaufen, kann man sagen, du kriegst jetzt hier in dem Shop Ladenverbot. Und genauso fände man es normal, wenn man bei Amazon einfach klauen könnte, im digitalen Bereich, dass Amazon sagen würde, ich will dich nicht mehr als Kunden.
Das geht technisch alles durch die IP-Adresse, so ähnlich wie bei der Kinderpornografie. Aber wer soll das letzten Endes durchsetzen?
Ich glaube, eine gesellschaftliche Grundhaltung. Ich finde es immer an einem Beispiel sehr spannend zu sehen, das Thema Rauchen. Wenn Sie alte Spielfilme sehen, dann spielt das Thema Rauchen immer eine Imagerolle im Ansatz Bohem und Intelligenz und Intellektualität. Und letztens, bringe das immer als Beispiel, ist mal auf dem Bahnsteig passiert, dass jemand, der neben einem draußen gelben Viereck stand, reingebeten wurde. Das heißt, wir haben unsere gesellschaftliche Haltung geändert und wir können das, weil wir die Dinge auf einmal anders betrachten. Und genau dahin müssen wir auch kommen und sagen, Achtung, dieser Rock'n'Roll-Aspekt des Internets muss langsam einer Erwachsenenbetrachtung dieses Mediums mit seinen unendlichen Chancen, aber auch seinen potenziellen Gefahren weichen. Wenn wir das so diskutieren, werden wir auch unsere Haltung ändern. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht durch permanentes Verklagen, sondern steht der Tropfen hüllt an den Stein.
Also wollen Sie das gar nicht, wie es in Frankreich praktiziert wird?
Doch, doch. Ich finde die französische Methode deshalb sehr sinnvoll, weil sie, wie ich finde, französisch charmant mit dieser Tatsache umgeht. Sie verklagt die Leute nicht, sondern sagt nur, wie gesagt, du bist 3-4 Mal trotz mehrmaliger Mahnung rot über die Ampel gefahren. Jetzt musst du damit klarkommen, dass du einen Monat nicht fahren darfst. Und ich bin der festen Überzeugung bei der Internetversessenheit der Leute, das hilft mehr als eine hohe Strafzahlung.
Aber nochmal die Frage, wer soll diesen Aufwand realisieren?
Das ist eine andere Frage und da sagen wir natürlich auch in einem Land wie Deutschland, das sagt ja der Kulturstaatsminister mit seinen datenschutzrechtlichen Bedenken und Traditionen, müssen wir da aufpassen und eine einfache Umsetzung ist nicht möglich. Ich glaube am Ende, dass die Umsetzung dann einfach wird, wenn die Internetprovider begreifen, dass sie auf Dauer nicht reüssieren können, nur mit dem Verkaufen von Flatrates, das ahnt man und die Content Leute begreifen müssen, dass sie das Internet genauso wie früher einen normalen Vertrieb brauchen für ihre Entwicklung. Und wenn da die Politik moderiert und sagt, was wären denn Geschäftsmodelle? Und wenn ihr beide ein Geschäftsmodell habt, das im Internet bei XY steht, habt natürlich auch ein beidseitiges Interesse daran, dass nicht daneben im Rahmen des anderen quantitativen Geschäftsmodells einfach zugegriffen werden kann. Und dann wird sich das drehen.
Medien, Gesellschaft.
Das war Dieter Gorny vom Bundesverband der Musikindustrie. Das französische Modell ist natürlich ein bisschen komplizierter, als wir hier beschrieben haben. Da lohnt sich ein Nachlesen im Internet.
Radio 1, Medienmagazin.
Radio 1, Medienmagazin. Drei Fakten aus dieser Medienwoche. Namhafte Journalisten haben zu Wochenbeginn eine Europakarte für Pressefreiheit verabschiedet. Wir hatten ja darüber bereits Ende des Jahres berichtet, als diese Idee anfing zu keimen. Dann bei der CDU Media Night wurde der Artikel 5 zur Pressefreiheit im Grundgesetz, Sie haben es vorhin gehört, ausdrücklich gewürdigt. Und das dritte Thema, die FAZ sowie die Süddeutsche Zeitung wurden in dieser Woche zu einer Art, zu einem Art Antipodensystem in der Diskussion, inwieweit Medienanwälte die Pressefreiheit bedrohten. Die FAZ sieht sie als Auslöser für so manche Schere im Kopf von Journalisten durch den Einsatz eben verschiedener Rechtsmittel. Die Süddeutsche zeichnet dagegen ein differenziertes Bild des Abhängigkeitsgeflechtes zwischen Medien und Prominenten, in dem auch der Schutz der Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielt. Im Rampenlicht genau dieses medialen Diskurses steht gegenwärtig auch der Rechtsanwalt, Medienrechtsanwalt Dr. Christian Scherz. Einen wunderschönen guten Abend. Moment, da muss ich Sie erst reindrücken. So, jetzt kann man Sie hören.
Guten Abend.
Herr Scherz, Sie sind ja in dieser Debatte schon des Längeren involviert, weil die Debatte ist nicht neu. Spätestens seit dem Caroline-Urteil gibt es doch auch bei der Presse die nötige Sensibilität eigentlich für diese Thematik. Aber warum kommt es aus Ihrer Sicht immer wieder zu Konflikten zwischen Presse und Promis und dann natürlich auch mit Ihnen als Medienanwalt?
Letztlich ist es einfach zu erklären, die Medien brauchen Geschichten. Und gerade die Boulevardmedien brauchen Geschichten, um ihre Werbekunden zu akquirieren. Auflage und Reichweite bei Zeitungen und Zeitschriften entscheiden darüber, wie viel Werbekunden sie haben. Und da wir im Augenblick zudem auch noch die Krise haben, ist der Run auf Geschichten, die möglichst exklusiv sind und die Leser gerade im Boulevard interessieren, groß. Und deswegen sind natürlich auch die Eingriffe in die Intim- und Privatsphäre, insbesondere von Prominenten, stärker und intensiver geworden, weil der Druck auf den Boulevard groß ist, die entsprechenden Geschichten eben am Kiosk anzubieten. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum sie immer und immer wieder in den Medien von Prozessen von Caroline und ich weiß nicht was lesen, die sich eben zunehmend auch zur Wehr setzen. Also noch vor 10 Jahren haben die Leute oft gesagt, ach Gott, was interessiert mich das, was heute in der Zeitung steht und so weiter. Inzwischen hat sich doch bei vielen Stars und Prominenten die Erkenntnis durchgesetzt, setz dich ruhig zur Wehr, weil du kannst damit A, die Dinge eindämmen und auch für die Zukunft dafür sorgen, dass die sich nicht mehr in Ruhe lassen mit deinem Privatleben.
Nicht nur die Presse braucht Geschichten, auch die Promis brauchen die Öffentlichkeit. Wie wägen Sie nun als Medienprofi, als Rechtswissenschaftler, als Jurist, als Praktiker diese zwei Grundrechte ab? Einerseits die Pressefreiheit, also die Geschichten sind ja auch durch die Pressefreiheit gedeckt, also dass man berichten kann, was in der Öffentlichkeit so vor sich geht. Und dann andererseits die Menschenwürde beziehungsweise dann der Schutz der Persönlichkeit.
Also in der Tat haben Sie zutreffend festgestellt, es handelt sich jeweils bei der Pressefreiheit wie auch beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Menschenwürde um Grundrechte und damit auch um Menschenrechte, die in unserem Grundgesetz, was schon gerade 60 Jahre feiern konnte, verankert sind. Übrigens auch seitdem gibt es diese beiden Grundrechte. Die Abwägung ist, wie Sie schon gemerkt haben, sehr, sehr kompliziert und es ist nahezu tägliche Arbeit von Medienjuristen und Medienanwälten in den Verlagshäusern, wie auch die Promi-Anwälte von den Stars, die eben versuchen müssen, diese beiden Positionen abzuwägen. Man kann es, wenn man es mal runterbricht, vielleicht so zusammenfassen. Die Pressefreiheit ist nicht schrankenlos garantiert. Pressefreiheit ist wichtig für eine Demokratie. Eine Zensur findet nicht statt, also eine vorherige Kontrolle von Inhalten von Medien durch staatliche Organe oder ähnliches. Aber trotzdem muss die Pressefreiheit auch da Grenzen erfahren, wo andere gleichrangige Rechtsgüter, nämlich andere Grundrechte betroffen sind. Das ist eben gerade die Menschenwürde. Und wann immer die Presse in die Intimsphäre von Personen eingreift oder, das ist der andere Fall, der häufig vorkommt, Unwahres berichtet, da ist das Persönlichkeitsrecht stärker und muss die Pressefreiheit zurücktreten. Das heißt, niemand muss es dulden, dass über ihn A, Unwahres verbreitet wird oder eben alternativ Intimes, wenn er das nicht möchte.
Nun sind ja Menschen, die damit Geld verdienen, dass sie sich also in die Öffentlichkeit begeben und auch Privates preisgeben, ist ja nicht selten, um ihren Marktwert eben zu beeinflussen. Sicherlich in einem anderen Umfeld als zum Beispiel Supermarktkassiererin, die wider Willen zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung wären und das auch im gewissen Umgang tolerieren müssen. Ist dann aber nun die Preisgabe von Intimität durch die spezifische Form der Berufsausübung letztlich nicht auch ein Zeichen oder sogar vielleicht ein Freibrief für die, die Öffentlichkeit herstellen, hier sozusagen ein bisschen großzügiger den Schutz der Persönlichkeit auszulegen?
Also man muss da differenzieren. Ich versuche es mal so auszudrücken. Es gibt drei Personen, die medial von Interesse sind. In der Tat die Kassiererin oder der normale Mensch, der durch einen Unglücksfall, durch eine Straftat, durch eine Entführung, meistens sehr traurige Dinge, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerät. Dieser hat natürlich einen unbedingten Schutz vor unerlaubten, identifizierenden Berichterstattung. Bei den sogenannten Prominenten wird unterschieden, auch von der Rechtsprechung, zwischen dem Prominenten, der durch sein gesellschaftliches Tun, sein kulturelles Schaffen etc. in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist. Ein Sänger, ein Künstler, auch ein Politiker oder ein Sportler. Aber im Wesentlichen niemals sowas wie Home Stories oder ähnliches gemacht hat. Also der Prominente, der einfach durch Leistung in die Medien kommt und deswegen Beachtung erfährt, aber seine Privatsphäre schützt, hat selbstverständlich den Schutz verdient, wie jeder andere Bürger auch. Zumal er eben gerade nicht mit der Vermarktung prominent geworden ist, was seine Privatsphäre angeht, sondern durch andere Dinge. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, es gibt den Prominenten, die sogenannten C-Promis, die oftmals allein aufgrund des Umstandes, dass sie mal mit einem Tennisspieler kurzfristig liiert waren oder mit einem Popsänger, plötzlich in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, dann aber nur noch in den Medien bleiben, indem sie sich zu privaten Dingen äußern, Home-Stories machen, manchmal sogar Fotostrecken, wo sie wenig anhaben etc. Diese C-Promis, die praktisch nur durch die Vermarktung des Privaten in den Medien bleiben, verlieren ihren Rechtsschutz, sagen die Richter. Das heißt, wer die Tür aufmacht, hat nicht denselben Rechtsschutz verdient wie derjenige, der eigentlich immer die Tür zugelassen hat und eigentlich nur auf die Bühne gegangen ist und, ich sag mal, moderiert hat.
In den USA ist man da weiter in der Beziehung zwischen Medien und Promis. Da gibt es ja knallharte Verträge, Exklusivverträge. Und wer die dann verletzt, der hat natürlich dann auch die Anwälte auf dem Hals. Aber da scheint alles so ziemlich geregelt zu sein. Ich verkaufe mich einem Medium oder auch nicht. Und dann gibt es klare Fronten. Aber das ist ja dann so eine Art Inszenierung. Das ist ja dann nicht mehr das, was wir freie Berichterstattung nennen. Drohen uns diese US-Verhältnisse?
Also wer mal in Los Angeles war und wer auch mal gesehen hat, wie die gesamte Industrie dort funktioniert, ich habe mir das mehrfach angesehen und auch Kollegen dort getroffen, kann sagen, das ist heute noch längst nicht bei uns in dem Stadium, wie es in Amerika ist. In Amerika ist der Star eine Marke, eine Brand und ein Unternehmen, ein riesiges Unternehmen, wo Millionen an Umsätzen dranhängen für Lizenzprodukte, für Filme etc. Das haben wir in Deutschland noch nicht und aufgrund der Verhältnisse in Amerika ist das dort auch ein anderes System. Der Star hat dort den Anwalt, der meistens allbeherrschend ist in Hollywood oder auch in New York. Er hat den Agenten und er hat den sogenannten Publicisten, der seine mediale Betreuung übernimmt. So entwickelt ist das in Deutschland noch nicht, aber, und jetzt kommt in der Tat ein Aber, ich kann ganz klar feststellen, dass auch wir hier als Berater von Stars zunehmend gucken müssen und schauen müssen, dass wir einen gewissen Schutzmechanismus um die Mandanten bauen, dass sie nicht ungehindert ausgeschlachtet werden von Medien, dass man auch darauf achtet, welche Fotos von einem am Markt sind, welche O-Töne verbreitet werden. Also den Interviewvertrag mit dem Schauspieler, den gibt es inzwischen in Deutschland auch. Insofern bekommen wir auf soften Wege im Augenblick, ich würde es mal anders formulieren, amerikanische und jedenfalls professionellere Verhältnisse.
Und dann vielleicht eben doch noch ganz spezifisch, weil Sie haben es angedeutet, die Medien brauchen immer Geschichten und in dieser Situation vielleicht dann noch mehr als früher, weil, und das wäre jetzt meine Frage, gibt es einen quantitativen oder vielleicht auch qualitativen Zusammenhang zwischen juristischen Auseinandersetzungen und der verschärften wirtschaftlichen Situation der Medien, also dass die wirklich aggressiver werden, weil sie um ihre Auflagen und Einschaltquoten fürchten?
Definitiv. Also die es gibt mehrere Punkte, mehrere Parameter, die hier zusammenkommen. Das eine ist in der Tat die Krise jetzt. Das heißt, dass nur der richtig reingeht in die Geschichte und die exklusiv hat, natürlich am ehesten Aufmerksamkeit bekommt. Aber wir haben eine andere Sache, unabhängig von der Krise, die deutet sich seit einigen Jahren an. Die Printmedien haben massive Konkurrenz durchs Internet bekommen und wiederum die audiovisuellen Medien konkurrieren mit den Printmedien und dem Internet. Also wir haben einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Medienformen und alle suchen Geschichten. Und dadurch ist selbstverständlich die Geschwindigkeit der Medien wie recherchiert wird, der Mut, was zu veröffentlichen etc. Größer geworden nach dem Motto, es ist uns egal, ob die Geschichte jetzt rechtswidrig ist oder Schmerzensgeld kostet, wir kalkulieren das Ding einmal durch. Derjenige, der zuerst eine Geschichte hat, wie gesagt, die Konkurrenz unter den verschiedenen Medienformen trägt dazu bei, ist derjenige, der Aufmerksamkeit und Auflage erreicht. Und deswegen, ja, die Konkurrenz der Medien untereinander und auch die Krisensituation hat das Ganze aggressiver werden lassen. Also ich spreche manchmal auch von einer gewissen Verrohung.
Meint der Medienanwalt Dr. Christian Scherz. Vielen Dank für das Interview.
Bitteschön.
Sollen wir die Sonne meiden?
Es ist nicht gesund und es ist nicht erholsam.
Oder sollen wir Hautkrebs tanken?
Also ich sehe schon zu, dass ich regelmäßig ins Solarium gehe.
6 Stunden, 7 Stunden am Strand.
Kerner, morgen 11 Uhr in Sat.1.
Ja, so könnte es demnächst heißen, und zwar, wie wir in dieser Woche gelesen haben, vorfristig schon ab Herbst und nicht erst zum Jahresende, wenn Kerner, der ZDF-Moderator Johannes B. Kerner, zu Sat.1 wechselt. Das war ein Spot, ein Trailer aus dem Jahr 1996, aus dem Juni, also vor 13 Jahren, denn er kommt ja eigentlich von Sat.1. Das ist natürlich für mich eine ganz delikate Situation gewesen, als ich Johannes B. Kerner in der CDU-Parteizentrale sah und dachte, na, ob er mir ein Interview gibt, und er gab mir ein Interview, weil ich fragte ihn natürlich, warum er denn um Gottes Willen überhaupt so Sat.1 wechselt, diesem quotenschwachen Sender, der ja dann zudem auch noch von der Krise bedroht ist. Aber zunächst der Hauptgrund.
Na, da wo Menschen zusammentreffen, ehrlich gesagt, der Hauptgrund ist, dass ich Lust hatte, nochmal eine Herausforderung anzunehmen, so eine große Herausforderung anzunehmen. Es hat auch mit einer Rolle gespielt, dass ich mich so einen Tag mehr pro Woche dem Familienleben widmen wollte und in der neuen Konstellation dazu eher die Möglichkeit habe. Ach, es war eine ganze Fülle von Gründen, die letztendlich die Entscheidung beeinflusst haben. Aber ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, bin aber auch meinem bisherigen Sender sehr dankbar, weil wir 12 ganz tolle Jahre miteinander hatten.
Alle Welt staunt, dass Sie den sicheren Arbeitsplatz wechseln zu einem Sender, der möglicherweise kurz vor dem Verkauf steht. Wieso wollen Sie es nochmal riskieren?
Ja, ich bin ja jung an Jahren, 44 Lenze, da kann man nochmal einen Schritt machen. Ich glaube, dass die Voraussetzungen gut sind. Bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge kann ich gar nicht interpretieren. Ich glaube, dass die Sender fortbestehen werden. Wenn nicht, habe ich mich geirrt.
Was ist dann?
Machen Sie sich um mich keine Sorgen.
Sie waren ja schon mal bei Sat.1 und ja, sind dann zu ZDF gewechselt. Haben Sie eine Rückkehrgarantie?
Ja, ist ja lustig. Das ist ja wie wenn Oliver Kahn wieder ins Tor bei Bayern gehen würde oder Mario Gomez zurück zum VfB Stuttgart.
Ich habe mir das ein bisschen bei Ihnen abgeguckt, ja.
Ja. Also, keine Rückkehrgarantie. Aber ich habe mich in meinem bisherigen Berufsleben auch in den Exit-Situationen immer so verhalten, dass ein späteres Miteinander nicht ausgeschlossen ist. Im Übrigen, ich komme ursprünglich von der ARD. Vielleicht klopfe ich demnächst mal in Potsdam an.
Was werden Sie genau machen? Man hört Stern-TV bloß auf Sat.1?
Ja, das sind alles so Schlagworte und Formulierungen, die das mir, wie ich finde, unzulässig simplifizieren. Wir werden versuchen, eine Sendung zu machen, die eine Erinnerung an das zulässt, was ich über 10 oder 11 Jahre sehr erfolgreich beim ZDF gemacht habe, die gleichsam aber auch versucht, neue Publikumsschichten an so ein Programm zu binden. Ein bisschen Information darf schon sein und ein bisschen Entertainment darf auch sein.
Das ZDF hat Sie ja nicht als Journalist geführt. Wollen Sie jetzt Journalist sein?
Ach, ja. Das ist ja in der Kategorisierung des ZDF immer schwierig, weil das ja zwei große Bereiche hat. Der Chefredakteur des ZDF, der ja fürs Journalistische verantwortlich ist beim ZDF, hat mir stets nach großen Sportereignissen, für die er ja die Programmverantwortung hatte, herzzerreißende Briefe geschrieben und sich für meine journalistische Leistung bedankt. Also wir haben kein Problem miteinander, auch Nikolaus Brenner und ich nicht.
Er meint es ja, weil man als Journalist nicht wirbt, und ja, Sie haben es gemacht. Werden Sie weiter werben?
Aber selbstverständlich werde ich weiter werben. Es gibt gar keinen Grund, damit aufzuhören.
Johannes B. Kerner auf der CDU Media Night. Da waren noch andere interessante Leute im Bonustrack des Podcasts. Dann mehr, zum Beispiel der Chefredakteur des Spiegels, Matthias Müller von Blumenkron. Der durfte sogar eine Rede vor der Kanzlerin halten. Jetzt darf vor Ihnen sprechen Admiral Taff. Mit der Dancehall ist er wieder angetreten. Im Hintergrund präpariert er sich schon. Mir bleibt eigentlich nur noch ein Hinweis.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüssi. Zugabenteil, zwei Ausschnitte aus der CDU Media Night. Zunächst aus dem Panel 4. Wer zahlt die Musik im 21. Jahrhundert? Kreative im Spannungsfeld zwischen Kulturgut, digitaler Rechteverwaltung und Selbstverpflichtung. Noch die Meinung eines Musikers und Produzenten, und zwar von Leslie Mandoki. Eingeleitet durch Steffen Kampeter. Er ist Mitglied des Bundestags und Vorsitzender des Dialogforums Musikwirtschaft der CDU Deutschlands.
Leslie Mandoki, Sie sind Musiker, Sie kennen viele Musiker, haben mit denen zu tun, und vielleicht ist ja die Klage eines Musikers etwas authentischer als die Klage eines Industriellen. Das ist zumindest entspreche das dem Zeitgeist. Aber wenn wir von der Sache her kommen, was ist denn das eigentlich für den Musiker? Seine Kreativität, seine materiellen Vergütungsgrundstrukturen, die Digitalisierung, ist das Fluch oder Segen? Manche erklären mir, endlich können wir mal ohne die ganzen Schranken der Industrie den Endkunden völlig erreichen, während andere mir mitteilen, das sei eigentlich eine ziemlich doofe Angelegenheit, dass man jetzt ein teures Album produziert hätte, für das man zwar früher einen Vorschuss bekommen hätte, was man jetzt selber finanziert, und jetzt ist man erfolgreich und stellt fest, zwei Drittel davon wird geklaut, indem es nämlich im Internet vertrieben wird, und das ist ja nichts anderes als eine digitale Form des Ladendiebstahls, so zumindest ist meine etwas unjuristische Interpretation, aber wie wird da die Gemütslage des Musikers berührt, Leslie Mandoki?
Also, meine lieben Damen und Herren, ich bin wieder mal einmal eine völlige Fehlbesetzung. Daran bin ich gewöhnt, und Zuhörerinnen und Medien haben sich auch schon dann gewöhnt. Im letzten halben Jahr war ich schon mehrere Panels eingeladen, einmal, weil ich als asylsuchender illegaler Einwanderer ohne ein Wort Deutsch zu sprechen nach Deutschland kam. Da hoffte jemand von der linken Szene, wenn er mich jetzt so Ausländer fragen, einmal sprechen lässt, dann werde ich irgendeine Strömung unterstützen, der mit den Überschriften hantiert, man müsste Ausländer größere Angebote machen, dann forderte ich einfach, dass in einem Schulhof selbstverständlich Deutsch gesprochen werden soll. Dann hat der Bayerische Rundfunk, der Internet, hat mich zu einem Panel eingeladen, überall ist Musik und keiner hört hin. Da habe ich erklärt, da bin ich auch völlig falsch gewesen auf dem Panel, weil ich gesagt habe, überall, wo gute Musik ist, da hören sehr viele Leute hin. Jetzt bin ich auch ein bisschen Fehlbesetzung, weil ich sage, ich stimme nicht in diese Unison- oder Klagelieder-Chor hinein.
Das hat er nicht gesagt, sofort eine Herausforderung.
Es ist Herausforderung, da muss
also
man halt bestehen.
Also Philosophen hat er relativ wenig gejammert. Ne? Also
ja, klar. Ja. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass Professor Gorne diese Position übernommen hat und somit ein intellektuelles Schwergewicht jetzt unsere Interessen also adäquat vertritt. Ich finde das großartig. Ich hätte mich auch gewünscht, dass auch bei anderen Organisationen intellektuelle Schwergewichte die Programme bestimmt hätten, da hätten wir nämlich weniger Probleme heute. Nämlich die digitale Revolution war nicht das erste Problem, was die Tonträgerindustrie sich also selbst geschaffen hat. Ein Paradigmenwechsel ist ja völlig normal in der Gesellschaft, in der modernen Industriegesellschaft erst recht. Also ergo ist die Frage, ob unser Publikum erkennt unsere Produkte, also ein Tonträger oder Musik an sich, als ein wertvolles und auch also als ein Produkt an, wofür man Geld bezahlt. Und wenn lieber Freund Steffen Kampeter heute sagt, der vermeintliche Gewinner der Krise ist Veranstaltungswirtschaft, ist natürlich so, weil die Leute zu einer Konzert hingehen wollen, dafür Geld bezahlen wollen, die sie als wertvoll erachten im Vorfeld. Und so ist es auch mit der Recorded Music, also aufgenommene Musik, ob es im Internet verbreitet ist oder auf dem Tonträger, das ist die Frage, wie sehr sind wir Musikproduzenten und die Tonträger für in der Lage, diesen Wert auch zu kommunizieren und auch zu vermitteln. Also es ist nicht nur eine technische Frage, ob der Internet, also zu Internet ganz normaler Diebstahl einlädt, sondern auch eine inhaltliche Frage. Und ich versuche immer der Fürsprecher zu sein, also da gibt es auch eine Menge inhaltlicher Fragen, die wir uns vielleicht in der Anfangszeit der Paradigmenwechsel nicht stark genug uns gestellt haben. Und es gab auch schon vor dieser Internetrevolution eine Problematik, vor der wir uns die Augen verschließen wollten als Gesamtindustrie. Und die Musikproduzenten in ihren Studios konnten sich nicht darauf verlassen, dass also der ganz normale Ablauf der Verteilung der Wertschöpfungskette so weitergeht, wie es davor der Internetrevolution der Fall war. Deshalb ist die Zukunft eben die Frage, ob einerseits die Rahmenbedingungen bekommen, und ich bin sehr gespannt, wie die französische Versuch jetzt funktioniert. Ich finde das großartig, das ist ein super guter Ansatz, aber ich bin auch nicht derjenige, der bereit wäre, in unisono Chor reinzustimmen und eine Art Politikerschalter, wir fordern die Politik auf, also bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern ich glaube, wir müssen unsere Inhalte so attraktiv gestalten, dass bei der Publikum schlicht einfach diese ganz normale Haltung entsteht, wie sie für ein Konzert nicht irgendwie einbrechen wollen, das Konzert anzugucken, so sollen sie auch unsere Master ganz normal erwerben. Und das ist eigentlich immer schon, hatten wir gerne mit dieser Metapher gearbeitet, wie gesagt haben, ein normalsterblicher Vater, wenn er sein Sohn, der 12 Jahre alt ist, entdeckt dabei, dass er beim Bäcker 6 Semmel geklaut hat, dann geht er zurück zum Bäcker und sagt, hey, tut mir leid, das ist, sowas hätte nie vorkommen dürfen, gibt dann dem Bäcker 3 Euro, entschuldigt sich 1000 Mal, wenn der gleiche Sohn zu dem gleichen Vater nach Hause kommt und sagt, pass auf Vater, ich habe im Schulhof 20 CDs verkauft, ich habe den alten Pink Floyd jetzt kopiert und beim Aldi 20 CDs gekauft und kopiert, und er sagt, ach, was für geschäftstätiger Sohn habe ich denn? Das heißt, unsere Aufgabe ist die mentale Veränderung. Wir haben hier eine Generation zugelassen, die schlicht einfach Musik als wertlos erachtet hat. Dann tragen wir Produzenten, auch der Tonträgerwirtschaft, eine ganz große Mitverantwortung, weil wir die Albumkultur vernachlässigen und viele inhaltliche Themen, was hier sicherlich die Rahmen sprengen würde, und wahrscheinlich würde ich mit dieser Meinung auch alleine bleiben. Die Musikwirtschaft hat eine personale Entwicklung zugelassen, dass nur die Juristen Fachleute waren und Akademiker eine Weile und eher da Leute, meistens also immer ehemaliger Türsteher oder Taxifahrer oder ehemaliger Polizisten waren. Ich meine, wenn man natürlich das Programm von solchen Leuten bestimmen lässt, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass es das Ergebnis ist. Und deshalb ist es so, ich glaube, wir sollten die Inhalte mal prüfen, und ich bin total zuversichtlich, dass das die richtigen Leute, und wenn wir Staatsminister Neumann heute aufmerksam zugehört haben, dann wissen wir, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle sitzen, und die werden schon das Richtige tun, wenn wir es auch der Richtige tun.
Leslie Mandokis Provokation bestand ja etwas zusammengefasst darin, gute Musik wird geklaut und, nein, schlechte Musik wird geklaut und gute wird gekauft. Also die Digitalisierung ist nicht das eigentliche Problem, sondern natürlich die Qualität des Inhaltes. Trotzdem, die Digitalisierung wischen wir nicht weg, denn Mandoki hat ja gleichzeitig gesagt, was die Franzosen da machen, ist gut.
Das als Ergänzung zum Interview mit Dieter Gorni aus der Live-Sendung. Jetzt dokumentiere ich Ihnen die Rede des Spiegelchefs Redakteurs Matthias Müller von Blumenkron. Er durfte nach der Kanzlerin einen längeren Vortrag halten. Hier hören Sie ihn ungekürzt und im Anschluss noch ein ganz kleines Interview mit Matthias Müller von Blumenkron.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Minister, liebe Gäste. Vielen Dank für diese besondere Einladung. Vielen Dank auch für die freundlichen Worte. Man zuckt ja als Journalist immer so ein bisschen zusammen, wenn es Lob von der Politik gibt, aber in diesem Fall nehme ich es mal an und reiche es gleich an die Kollegen weiter. Dies ist bereits die 7. Media Night, wie ich gelernt habe. Das spricht für eine Routineveranstaltung. Doch wenn man sich im Land umsieht, wenn man die letzten Monate Revue passieren lässt, dann sieht es ganz anders aus als Routine. Dann gibt es keinerlei Anlass für Routine. Noch nie war eine Ihrer Veranstaltungen so von Krisen geprägt wie diese Medienkrise, Wirtschaftskrise, Politik in der Krise, eigentlich schon die Krise in der Krise. Die Krise ist also dabei, zum Wort des Jahrzehnts zu werden. Und zweifelsohne ist die Herausforderung für Politiker und für Journalisten historisch beispiellos. Doch gehen wir mit der Krise richtig um? Sind Journalisten und Politiker eigentlich gute Krisenmanager? Können wir Krise? Fangen wir mal in unserem Haus an, in unserem Journalisten, unter uns Journalisten mit unseren ureigenen Herausforderungen. Wie gehen wir damit um? Eigentlich sollten wir ja bei unserer Nabelschau eher ein Stückchen zurückhaltend sein. Unser Job ist es, den Bankern auf die Finger zu schauen, den Politikern, den Funktionsträgern aller Orten. Wir sollten Ungerechtigkeiten anprangern, wir sollten Durchstechereien offenlegen, kurz, wir sollten unseren Job tun, an unsere Leser denken und für sie aufschreiben, wie die Welt und wie die Welt wirklich ist. Das ist unser Beruf, das ist unsere Berufung, das ist unsere Leidenschaft. Es ist daher kein gutes Zeichen, wenn sich unsere Branche zu sehr mit sich selbst beschäftigt, zu viel über sich selbst nachdenkt und unentwegt über die Medienkrise lamentiert. Nahezu täglich überfallen wir unsere Leser mit bangen Fragen. Wann stirbt die erste Tageszeitung in Deutschland? Wie lange interessieren sich die Menschen noch für Journalismus? Mögen uns die Jugendlichen noch? Muss der Staat gar helfen? Brauchen wir ein öffentlich-rechtliches Modell für Tageszeitungen? Gott bewahre. Keine Frage, das Anzeigengeschäft ist eingebrochen. Wir stecken in schweren Zeiten und wir müssen uns verändern. Wie sollte es auch anders sein in einer Welt, über deren Veränderungen wir ja tagtäglich schreiben? Wir müssen zum Beispiel ein bisschen genauer auf den Leser hören, denn der ist anspruchsvoll geworden. Wir verwenden noch viel zu viel Zeit damit, uns zu überlegen, wie wir den Leser lenken könnten. Er müsste sich doch viel mehr für bedrucktes Papier begeistern. Und wenn nicht, er müsste doch online wenigstens zahlen. Nein, er tut es nicht. Wir sollten deshalb nicht versuchen, ihn zu missionieren, sondern wir sollten ihm entgegenkommen, solange wir keine Abstriche an unserer journalistischen Qualität machen. Wer uns lieber am Bildschirm lesen will, für den müssen wir auch am Bildschirm sein. Wer uns auf dem Handy verfolgen will, für den müssen wir am Handy präsent sein. Und wer unsere Gedanken auf Twitter konsumieren will, für den müssen wir auf Twitter präsent sein. Es wird ja viel über Twitter gespottet. Aber erinnern Sie sich noch an den Publizisten Johannes Groß und seine wunderbaren Notizen im FAZ-Magazin? Jahrelang gehörte ihm eine Seite des Blattes. Woche für Woche füllte er sie mit kurzen Eingebungen. Das waren fast ausnahmslos Aphorismen in Twitterlänge. Ich bin mir sicher, die FAZ würde Johannes Groß heute twittern lassen. Ich gebe Ihnen mal eine kleine Kostprobe. O-Ton Johannes Groß. Die Deutschen, muss man sagen, wollen literarisch das Elend haben, von dem sie selber glauben, dass sie es eigentlich verdient hätten. Trübsinn würzt den Genuss des Wohlstands. Das ist 10 Zeichen zu lang für eine Twitter-Meldung. Aber ohne das Wort eigentlich wären es 140 Zeichen und dann würde es passen und es würde sogar noch ein Stückchen besser klingen. Wir müssen auch aufhören, mit absurden Schlagworten wie Online First oder Print Forever um uns zu werfen. Wir haben noch nie dagewesene Möglichkeiten, unsere Dienstleistungen zu erfüllen und wir müssen sie nutzen. Guter Journalismus ist aktueller denn je. Er ist multimedial, er ist partizipatorisch und er ist dialogisch. Ärgern tut mich der Verlust an verlegerischer Leidenschaft, der leider zu oft zu beobachten ist. Bei Investoren, bei Unternehmen, bei Verlagsverantwortlichen setzt sich häufig der Eindruck fest, mit gutem Journalismus ließe sich kein Geld mehr verdienen. Dabei gibt es kaum bessere Zeiten für guten Journalismus. Ja, wir müssen möglicherweise eine Zeit lang mit niedrigeren Renditen leben. Und ja, wir müssen uns in dieser kniffligen Zeit darauf verlassen können, dass die Politik das Mediengeschäft nicht noch schwieriger macht, mit Werbeverboten etwa. Und wir brauchen dringend ein moderneres Urheberrecht. Aber das Interesse an gutem Journalismus ist höher denn je. Die Leser dürsten nach Erklärung, sie dürsten nach Wissen, sie dürsten nach anspruchsvollem Journalismus. Die führenden Medienmarken haben mehr Leser als je zuvor. Außerdem ist das Durchschnittsalter wieder gesunken aufgrund der vielen Online-Leser. Die Spiegeljournalisten erreichten Mitte der 90er Jahre etwa 5 Millionen Leser. Heute sind es gedruckt wie online 12 Millionen, so viel wie niemals zuvor in der Geschichte der Marke Spiegel. Ich mache mir also keine Sorgen um das Interesse der Leser an gutem Journalismus. Gute Geschichten sind der Kitt unserer Kultur seit Tausenden von Jahren. Warum sollte sich das ändern? Solange wir uns als Journalisten täglich um guten Journalismus ringen, interessieren sich die Leser auch für uns. Ich bin mir sicher, Henry Nann, Rudolf Augstein, wenn Sie heute 20 wären, Sie wären wieder Journalisten geworden. Ich könnte jetzt zur Politik kommen und darüber reden, wie Sie mit Ihrer eigenen Krise umgehen, mit der Parteienkrise. Warum sind in einem typischen Kreisverband, nehmen wir mal die CDU in Herne. Warum sind dort von knapp 900 Mitgliedern 330 über 70, aber keines unter 20? Wir würden zu dem Ergebnis kommen, dass auch bei den Parteien das eine oder das andere im Argen liegt. Dabei stecken auch Sie in einer ähnlich interessanten Situation wie wir Medienmenschen. Es gibt kaum bessere Zeiten für Sie. Es gibt kaum bessere Zeiten für gute Politiker. Es gibt kaum bessere Zeiten für mitreißende Politik. Die Menschen warten auf die Politiker. Selten gab es so viel Sehnsucht nach Politik. Sie haben alle Chancen, auch den jungen Wählern klarzumachen, wie bedeutend und wie mitreißend und wie leidenschaftlich Politik sein kann. Doch ergreifen Sie Ihre Chance? Ich fürchte nicht, denn noch immer wenden sich die Jungen von den Parteien ab, sinken die Mitgliederzahlen und sinkt leider auch die Wahlbeteiligung. Irgendetwas läuft da schief. Und so sind wir uns am Ende wahrscheinlich einig, dass Journalisten und Politiker zumindest in eigener Sache nicht die allerbesten Krisenbewältiger sind. Wenn wir also beide mit unseren Krisen nicht optimal umgehen, können wir dann wenigstens voneinander lernen, aus unseren Fehlern Lehren ziehen? Das führt mich zu einem grundsätzlichen Punkt, der eher etwas mit alten Werten als mit moderner Medientechnik zu tun hat und deswegen so wichtig auch für die Zukunft ist. In den vergangenen Monaten wurde oft die Frage gestellt, ob Politik und Medien angesichts der Bedrohungen des Landes ein Stückchen enger zusammenrücken sollten. Also eher mehr wie damals in Bonn statt heute in Berlin. Also ein bisschen mehr gruscheln, statt aufeinander einzuhacken. Kurz, den gemeinsamen Feind gemeinsam besiegen. Aber wie nah dürfen sich Medien und Politik in historischen Ausnahmesituationen kommen? Der Journalist als Staatsbürger hat mit den Politikern ja durchaus zwei gemeinsame Projekte. Er möchte die Demokratie erhalten und stärken. Und er möchte natürlich, dass die Wirtschaftskrise bald überwunden wird. Und diese Krise ist unheimlich. Wo sie herkommt, ist bekannt. Wo sie hin will, weiß keiner. Ob sie weiter wüten wird, ob sie wenigstens für ein paar Monate Ruhe geben wird, ob sie möglicherweise schon bald vorbei ist. Zu einem ganz bedeutenden Teil besteht eine Wirtschaftskrise aus Psychologie. Und diese hier, diese ist das größte Psychodrama der Weltgeschichte. Es findet zeitgleich in 6,5 Milliarden Köpfen statt. Erlebnisse und Fernsehbilder verdichten sich zu Ängsten. Und diese prägen das Geschehen auf allen Märkten. Sie prägen es mehr als Politiker und Notenbanker mit ihren Reden und ihren Programmen. Das Ende eines Abstiegs, den Tiefpunkt einer Krise, können wir nur erahnen. Wissenschaftler können ihn nicht berechnen, Regierungen können ihn nicht beschließen, Journalisten nicht im Vorhinein beschreiben. Aufwärts geht es erst, wenn plötzlich wieder Hoffnung da ist, wenn sich Unternehmer wieder trauen, wenn Firmen wieder mehr Rohmaterialien bestellen, wenn Banker plötzlich wieder Geld ausleihen und Anzeigenkunden vielleicht auch ein paar Anzeigen buchen. Kurzum, wenn die Gänsehaut verschwindet und der Wagemut zurückkommt. Das könnten wir als Medien befördern, zumindest theoretisch. Die Amerikaner sind da Weltmeister. Stop saving now, hört endlich auf zu sparen, titelte Newsweek im März. Die Amerikaner, die zum ersten Mal seit 20 Jahren Geld bunkerten, sollten damit am besten gleich wieder aufhören, um die Wirtschaft des Landes aus dem Schlamassel zu shoppen. Sollten wir unsere Leser etwa auch anfeuern? Fahrt alle mal Opel, kauft einen bei Karstadt, macht ein Konto bei der Commerzbank auf. Man könnte auch so argumentieren. Kein Boom funktioniert ohne Mithilfe von Journalisten. Erst recht nicht im Medienzeitalter. Der New Economy Boom Ende der 90er Jahre wäre ohne Medien gar nicht möglich gewesen. Wie sonst hätten die Menschen von den Wundertaten der Dotcom-Gründer erfahren? Wie sonst auch hätten sie sich von der Euphorie der Politiker anstecken lassen? Denn auch die Politiker waren in ihrer Begeisterung oft kritiklos. Und da liegt leider eine der Gemeinsamkeiten im Vorspiel der Krisen von 1929, 1999 und 2009. Nun könnte man also sagen, liebe Medien, helft doch mal bitte beim Aufräumen. Verändern sich also in der Krise die Aufgaben für Redaktionen? Sind wir mitverantwortlich dafür, Hoffnung zu verbreiten? Und vor allem, dürfen wir die grundsätzlichen Zweifel an Politik nicht allzu wild schüren, damit die Menschen sich nicht vollends in Verdrossenheit flüchten, um nicht falsch verstanden zu werden? Nichts gegen Hoffnung, wenn Anlass zur Hoffnung besteht. Aber hier geht es eher um die Frage, dem Anlass ein wenig nachzuhelfen, ihn ein klitzekleines Stückchen herbeizuschreiben. Also müssen wir unseren obersten Grundsatz, nämlich aufzuschreiben, was ist, in einer so fundamentalen Krise ein Stückchen tiefer in den Hinterkopf stecken? Kein Journalist schreibt ja über Ängste, ohne dass er damit Ängste nicht auch irgendwie schürt. Und dies nehmen wir normalerweise in Kauf, das müssen wir in Kauf nehmen. Wenn die Wirklichkeit Angst erzeugt, dann liegt das an der Wirklichkeit und nicht am Chronisten. Aber war es verantwortungsvoll, in einer Titelgeschichte im April einen Vergleich zwischen 1929 und 2009 zu ziehen? Oder im Januar die Frage zu stellen, wann ist der Staat eigentlich pleite? Oder macht dies die Menschen erst richtig nervös? Hilft es also, Zustände herbeizuführen, von denen wir glücklicherweise weit entfernt sind? Die historische Analogie sei gefährlich, sagt der geschätzte Kollege Frank Schirmacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Sie schaffe genau jene Realität, vor der sie warne. Aber wir müssen erklären. Wir müssen erklären, die Menschen dürsten nach Erklärung. Und auch vergleichen hilft bei der Erklärung, selbst wenn das Ergebnis am Ende die Unvergleichbarkeit ist. Es gibt zweifelsohne Situationen, die uns herausfordern. Von einer will ich Ihnen schildern. Nehmen Sie ein Beispiel aus dem vergangenen Spätherbst. Es waren die Tage, bevor die Bundesregierung die historische Garantie für Sparguthaben aussprach. Wir merkten in unseren Gesprächen mit den Bankvorständen, dass die Manager extrem nervös waren. Dass die Situation nicht nur kritisch war, sondern dass der Kollaps des Finanzsystems eine unmittelbare und eine ganz reale Möglichkeit war. Auf Deutsch, unseren Gesprächspartnern war die Panik ins Gesicht geschrieben. Sie standen am Abgrund, sie sahen buchstäblich in ein gigantisches schwarzes Loch. Was machen wir jetzt? Fragten wir uns in der Redaktion. Die Geschichte hochdrehen? Die ganze Dramatik in eine Titelgeschichte packen und damit die Leser zum Abzug ihrer Sparguthaben indirekt auffordern? Die Folge wären bei aller Bescheidenheit unkalkulierbar gewesen. Wir wären vom Chronisten zum Akteur geworden, obwohl wir nichts anderes getan hätten, als was wir immer tun, nämlich aufzuschreiben, was ist. Doch in solchen Ausnahmesituationen kann eben die Beschreibung der Wirklichkeit die Wirklichkeit auch ein Stückchen verändern, und zwar unmittelbar. Wir haben unsere Geschichten also extrem vorsichtig inszeniert. Wir haben den Ernst der Lage geschildert, ohne die Fakten zu verschweigen, aber wir haben eine ganz besondere Zurückhaltung beim Ton gepflegt. Betrachten wir die Sache noch ein Stückchen grundsätzlicher. Für den Journalisten als Journalisten ist nichts schwieriger, als mit den Politikern gemeinsame Sache zu machen. Denn er ist Kontrolleur und er ist Kritiker der Politiker. Nun könnte aber eine ständige Kritik an den Politikern dazu führen, dass das Vertrauen noch mehr schwindet. Und Vertrauen ist nun mal die wichtigste Grundlage für den Aufschwung. Ohne Vertrauen keine Hoffnung. Es gibt also einen Widerspruch beim Umgang der Journalisten mit den Politikern. Und er war selten größer als derzeit, weil sowohl Demokratie als auch Wirtschaft in einer Krise stecken. Wie kann man diesen Widerspruch auflösen? Eine Möglichkeit, und das wird den Politikern hier gefallen, ist das Lob. Wenn die Politik etwas gut macht, dann kann das auch berichtenswert sein. Es muss hin und wieder auch Geschichten über das Gelingen geben, und solche Geschichten gibt es übrigens auch im Spiegel. Aber es darf nicht zu viel davon geben. Erstens gelingt der Politik leider nicht zu viel. Nicht so viel, wie wir uns wünschen würden. Zweitens darf beim Politiker nicht der Eindruck entstehen, Politiker und Journalisten in Berlin würden sich verbrüdern und machten gemeinsame Sache. Der Bürger hätte das Gefühl, hilflos einem politisch-medialen Komplex gegenüberzustehen und für seine eigene Kritik an der Politik keinen Widerhall in den Medien zu finden. Das würde den Verdruss nur steigern. Das würde erst recht eine Demokratiekrise bedeuten und eine diesmal verdiente Medienkrise darüber hinaus. Nichts hat den amerikanischen Medien so viel Glaubwürdigkeit, so viel Autorität gekostet, wie ihre Appeasement-Kurs nach dem 11. September und im Vorfeld des Irak-Krises. In einer der heikelsten Perioden der US-Nachkriegsgeschichte hatten die bissigsten Kommentare plötzlich den Biss verloren. Hatten die besten Rechercheure plötzlich das Recherchieren verlernt, hatten die Chefredakteure plötzlich ihren Auftrag vergessen. Und die Leser hatten es sehr rasch gemerkt. Selten hatten Medien in einem Land so schnell so viel Ansehen verloren. Die journalistischen Unterlassungen während der Irak-Krise trugen ganz wesentlich zum Niedergang der US-Medien bei. Glaubwürdigkeit ist unsere Goldwährung. Glaubwürdigkeit ist unsere Existenzberechtigung. Wenn wir sie riskieren, haben wir zu Recht das Ende verdient. Die edlere Form des Journalismus ist deshalb die Kritik, nicht das Lob. Und das gilt natürlich auch in der Krise und ganz besonders sogar. Zu viel Lob ist also gar nicht gut für das gemeinsame Projekt von Politikern und Journalisten. Für einen Schriftsteller oder einen Filmregisseur ist es das Schlimmste, wenn keine Rezension zu seinem Werk erscheint, wenn er in ein ganz großes Schweigen fällt. Dann weiß er, dass er nicht wichtig ist, dass er nicht ernst genommen wird. Es gibt ihn praktisch nicht. Ein Verriss ist ihm lieber als die Stille. Deshalb, liebe Politiker, komme ich zu einer nüchternen Erkenntnis. Helfen können sich Journalisten und Politiker in der Krise nicht, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Es kann keinen Krisenpakt geben, auch nicht stillschweigen und schon gar nicht zwischen dem Spiegel und dem einen oder dem anderen Lager. Nehmen Sie dagegen unsere permanente Kritik als ein Zeichen von Interesse. Politische Journalisten sind Leute, die sich leidenschaftlich für Politik interessieren, die leidenschaftlich über Politik schreiben. Wir widmen nach wie vor unsere ersten Seiten im Blatt der Politik. Und das wird sich auch nicht ändern. Was wir allerdings von der Politik brauchen, ist leidenschaftliche Politik, ist streitbare Politik, ist Politik, die sich traut, Positionen zu beziehen, auch wenn sie ungewöhnlich sind. Ringen Sie also um die Zukunft, reißen Sie uns mit. Denn am besten funktionieren Politiker und Medien, wenn sie debattieren, wenn sie nicht in Harmonie, sondern im Streit verbunden sind. Streiten wir uns also leidenschaftlich. Und es gibt so vieles, über das wir streiten sollten. Was soll aus dem Kapitalismus werden? Wann schaffen wir endlich die Landesbanken ab? Darf die Rente wirklich niemals sinken? Und dürfen wir Opel wirklich mit Staatsmilliarden helfen? Wir haben die Pflicht zu glaubwürdiger, zu kritischer Berichterstattung und Sie haben die Pflicht zur Gestaltung einer wegweisenden und mitreißenden Politik. Deshalb lesen die Menschen unsere Produkte und deshalb werden Sie gewählt. Leidenschaft ist das einzige Wort, das Ihre und unsere Arbeit verbinden kann. Machen Sie leidenschaftliche Politik. Wir schreiben dazu leidenschaftliche Artikel mit viel Kritik und hin und wieder auch mit Lob. Vielen Dank.
Erstmal herzlichen Glückwunsch für den geschickten Schachzug, dass Sie bei der Politik reden, ohne sich mit ihr gemein zu machen. Das ist ja ein ziemlich schwieriges Unterfangen.
Das ist in der Tat ein schwieriges Unterfangen. Aber auf der anderen Seite stehen wir, glaube ich, nicht im Verdacht, uns mit der Politik gemein zu machen. Und insofern kann man da ganz souverän hingehen und dann sehen, was man zu sagen hat.
Eine These in Ihrem Vortrag fand ich sehr interessant, also die anderen Aspekte natürlich auch, aber den habe ich noch nicht so gehört, dass die amerikanische Medienindustrie deswegen auch so in Schwierigkeiten ist, auch weil sie im Golfkrieg möglicherweise an Glaubwürdigkeit verloren hat. Können Sie das nochmal ausführen, wie Sie das meinen? Steckt die amerikanische Zeitung deswegen in der Krise, anders als bei uns, weil sie dort versagt hat?
Die amerikanischen Medien haben eine Glaubwürdigkeitskrise gehabt. Ganz, ganz schlimm nach dem Irakkrieg, nach den Vorbereitungen zum Irakkrieg, wo sie quasi kritiklos die Positionen der Bush-Administration übernommen hatten, wo sie kritiklos die Interessen des Landes vertreten haben, ohne auf ihre eigentliche Rolle, nämlich die der Kontrolle, zu achten. Und das haben die Leser gemerkt, das haben sie sich auch gemerkt und das hat erheblich dazu beigetragen, dass Alternativen zu den klassischen Medien entstanden sind. Einflussreiche Blogs, einflussreiche Meinungsmacher, die mittlerweile zum Teil genauso angelaufen werden wie die etablierten Medien.
Ist dann der Umkehrschluss richtig, dass wir diese Glaubwürdigkeitskrise nicht haben, dass deswegen möglicherweise die Zeitung, die Papierzeitung nicht gefährdet ist?
Also ich will das nicht auf Medienform beschränken, sondern es geht um etablierte Medien, etablierte Redaktionen, in welcher Form die nun auch immer arbeiten. Ja. Ja, wir haben eine solche Situation allerdings auch nicht gehabt. Unser Land war nicht in den Irakkrieg involviert. Es war in dem Sinne nicht in einen so massiven Krieg eingewickelt wie die Amerikaner. Es ist immer einfach, von außen über eine solche Situation zu reden. Ich bin gespannt, wie sich unser Land verändern würde, wenn wir in eine solche Situation geraten würden, was ich nicht hoffen werde und mir überhaupt nicht wünsche.
Jetzt nochmal eine Frage zum Anfang. Was hat denn die Kanzlerin gesagt zu ihrem Vortrag? Sie haben ja appelliert, leidenschaftlich zu sein an die Politik, haben Sie aber damit ja indirekt und direkt auch kritisiert, dass Politik hier Nachholbedarf hat.
Also da müssen Sie die Kanzlerin selber fragen.
Aber sie hat Ihnen nichts gesagt, irgendwie so anerkennend gesagt, ja, recht haben Sie oder das stimmt nicht?
Also wie gesagt, da müssen Sie sie selber fragen. Ich möchte hier nicht über die Kanzlerin reden.
Die Meinung der Kanzlerin dann einzuholen, dazu war dann keine Gelegenheit. Sie war dann doch zu stark abgeschirmt. Deswegen endet hier der Podcast der Medienmagazin-Ausgabe vom 30. Mai 2009.
Radio 1.